Deutschlandfunk.
Herzlich willkommen bei Achtsam. Wir treffen uns hier einmal die Woche und sprechen darüber, was wir so machen können, damit es uns besser geht, damit wir vielleicht ausgeglichener sind, gelassener, empathischer. Wir sprechen über Kunst und Sport und Miteinander und alle möglichen Themen im Zusammenhang mit Achtsamkeit. Und wir sind einmal Dr. Maihyung Nguyen. Ich sage es nach wie vor so gerne. Ich finde das so cool einfach. Man kann auch Doktorin sagen.
Ich auch gehört letztens, ja.
Ja, ihr habt uns geschrieben, eine E-Mail, dass man auch Doktorin sagen kann. Hatte ich so noch nie gehört, weil ich dachte, Doktor wäre ein festbestehender Begriff, den man benutzt einfach. Also dieses DR-Punkt so. Naja, auf jeden Fall bist du Doktorin oder Doktor, wie auch immer. Und Psychologin, Therapeutin, Achtsamkeitsexpertin, weil Praktizierende. Kannst du vielleicht uns noch mal ganz kurz in einem Satz mitnehmen, wie du praktizierst?
Ich praktiziere zu Hause allein für mich Sitzmeditation, beispielsweise auch Gehmeditation oder ich spüle gerne achtsam ab, aber auch in der Gruppe. Also einmal die Woche habe ich eine Gruppe, wo ich praktiziere, manchmal auch Retreats mit meinem Partner.
Schön, also viele verschiedene Arten, Achtsamkeit zu praktizieren. Ich bin Diane Hilscher, Moderatorin, Gründerin, Buchautorin, Keynote-Speakerin und immer unterwegs auch mit all diesen Themen zum Wohlbefinden, mentale Gesundheit, Achtsamkeit, all diesen Themen. Wie können wir unser Gehirn benutzen, dass es uns gut geht und nicht schlecht? Und das finde ich eben auch gesellschaftlich, politisch relevant. Und da haben wir immer viele verschiedene Themen, dank euch auch. achtsam@deutschlandfunknova.de ist unsere E-Mail-Adresse. Ihr schreibt uns und erzählt uns auch, wie ihr praktiziert. Deswegen habe ich jetzt auch Maihyung noch mal gefragt, weil das ist ja auch interessant. Dann schreibt ihr uns, hey, ich gehe meinetwegen im Wald spazieren, achtsam regelmäßig oder seitdem ich euch höre, mache ich das und das oder so. Das macht immer sehr viel Spaß, sich auf jeden Fall auch auszutauschen. Und noch mal ganz kurz der Hinweis, solltet ihr bei Spotify sein, gerade könnt ihr uns jetzt gerade auch sehen, das ist neu, hallo, oder bei YouTube. Und ansonsten, wenn ihr Lust habt, schaut doch da mal vorbei, wenn ihr mögt. Natürlich. Los geht's. Unser heutiges Thema ist beschäftigt sein. Also immer busy sein. Ne? Das ist ja auch stressig, wenn man immer von Termin zu Termin hetzt und dann muss man noch im Haushalt und dann muss man noch dies und das. Und da könnte man jetzt natürlich sagen, ja, ist halt so. Ne? Also ich bin halt eine vielbeschäftigte Person. Was soll ich machen?
Und das finde ich ja das Coole daran. Wir nehmen ja hier in Achtsam gern irgendwelche Begriffe, wo man denkt, ja, man kann da nichts machen, aber wir gucken uns wie bei der Zwiebel die ganzen Schichten an, was steckt dahinter, was ist die Funktion davon und eigentlich auch immer der Appell, nee, es muss nicht so sein, wir können durchaus was ändern, wir können daran was üben, wenn es uns nicht gefällt.
Und wir können da achtsam hingucken und das wollen wir eben jetzt. Deswegen vielen Dank, dass ihr euch die Zeit nehmt und euch inspirieren lasst von uns. Vielen Dank, dass wir euch quasi inspirieren dürfen. Wir fangen wie immer mit der Definition an, ganz wissenschaftlich. Was ist denn, also beschäftigt sein ist, wenn man beschäftigt ist und wenig Zeit hat.
Ja, das ist die subjektive Wahrnehmung vor allen Dingen. Ne? Wie dicht sind die Ereignisse, die wir haben, die Aufgaben in unserem täglichen Leben? Wie gedrängt nehmen wir unsere To-Do-Liste war unser Tagesprogramm und das basiert halt darauf, ne, wie viele Termine wir beispielsweise haben, Aufgaben, Verpflichtungen und so, die wir selbst wahrnehmen, dass wir das so machen sollen. Ne? Das ist ja auch immer nochmal ganz wichtig. Ja? Vielleicht sind da ja Aufgaben, aber das ist gar nicht unsere Aufgabe, aber wir sagen, das muss ich jetzt machen und dann füllt sich die To-Do-Liste.
Und jetzt ist es aber auch, wenn ich mich erinnere an meine Kindheit, da war ich nie beschäftigt. Ne? Das ist auch wirklich so ein klassisches Erwachsenending. So, ne? 6 Wochen Ferien zum Beispiel im Sommer war eine unendliche Zeit. Und als Erwachsener vergeht es so, die 6 Wochen zum Beispiel jetzt. Also weil man eben eine andere Wahrnehmung hat von dem, wie du so schön gesagt hast, was zu einem gehört und was man alles machen muss. Das heißt, es verändert sich auch über die Zeit.
Ja, über die Lebensspanne verändert sich das. Natürlich kommen Verpflichtungen auch hinzu. Ja, Erwachsene haben einfach dann doch mehr zu tun als Kinder. Wobei ich immer sage, ja, Kinder, die sind dann doch im gegenwärtigen Moment. Ich glaube, das hat auch eine große Rolle. Aber es gibt tatsächlich Studien, die schauen, wie verändert sich dieses Beschäftigtsein über die Lebensspanne. Ich habe eine mitgebracht heute von Festini et al. 2019 erschienen im Journal of General Psychology und die haben über 460 TeilnehmerInnen befragt zu diesem Thema beschäftigt sein und da zeigte sich, dass diese wahrgenommene Beschäftigung dieses Beschäftigtsein, Busy-Sein seinen Höhepunkt bei ca. 30 Jahren bis 60 Jahren so erreicht. Also das ist auch diese Rush-Hour des Lebens. Da kommen einfach super viele Aufgaben dazu. Wir haben auch eine Folge einmal gemacht zur Rush-Hour des Lebens. Ja. Frauen berichten auch, dass sie im Allgemeinen beschäftigter sind als Männer. Höhere Arbeitsanforderungen, weniger Haushaltsunterstützung, natürlich auch diese ganze Care-Arbeit, Pflegeleistung oder so. Und deshalb berichten Frauen mehr Beschäftigungsstress zu haben. Und man unterscheidet in dieser Wissenschaft oder in dieser Arbeit zwischen fremdgenerierter Beschäftigung und selbstgenerierter Beschäftigung. Fremdgenerierte Beschäftigung, das heißt, man übernimmt Aufgaben oder Anfragen, die halt von außen kommen. Und diese selbstgenerierte Beschäftigung ist halt, wenn wir selbst sozialen Aktivitäten nachgehen, Hobbys oder so oder nach neuen Erfahrungen suchen. Und in dieser Studie haben die geguckt, ob bestimmte Persönlichkeitsmerkmale mit diesen zwei Arten von Beschäftigung irgendwie zusammenhängen. Und hat sich gezeigt, zum Beispiel Menschen, die verträglicher sind, also Menschen, die eher freundlich sind, hilfsbereit und verständnisvoll oder Menschen, die gewissenhaft sind, also organisiert und zuverlässig, dass die eher unter dieser fremdgenerierten Beschäftigung leiden. Ne? Ich glaube, die hören einfach mehr, wenn da irgendwas ist, dann denken, okay, gut, dann springe ich ein, ich mache das dann halt. Ne? Wohingegen Menschen, die eher extrovertierter sind, also kontaktfreudig, aktiv und offen, neugierig und aufgeschlossen sind, die standen eher so im Zusammenhang mit dieser selbstgenerierten Beschäftigung. Dann gibt es noch ein anderes Persönlichkeitsmerkmal, Neurotizismus. Das sind Menschen, die eher so ängstlich sind, sich Sorgen machen, dass die auch ja, sich sehr beschäftigt fühlen, weil Beschäftigung natürlich auch ein Mittel sein kann, ein Coping-Mechanismus, um gegen Angst anzukämpfen natürlich, ja, das so zu verdecken. Und hier in der Studie, was ich spannend fand, ist, ein höheres Beschäftigtsein, das war allgemein mit besserer Gesundheit verbunden. Also das ist ein Indikator für geistiges Engagement und auch so ein engagierter Lebensstil. Und die sagen, das ist halt wichtig, weil das bedeutet, das regt unsere Kognition ein, unser Wohlbefinden und dass wir so eine Sinnhaftigkeit im Leben haben. Und ich finde das spannend, weil hier ist es positiv. In anderen Studien oder so ist Beschäftigtsein gar nicht so positiv.
Ja. Ich wollte gerade sagen, ich habe mich quasi selber ertappt, weil ich ja eben am Anfang eingangs dieser Folge gesagt habe, busy sein, beschäftigt sein, Stress haben und so weiter. Und ich habe das ja direkt quasi ungefragt als negativ bewertet. Und deswegen ist es voll interessant, dass direkt deine erste Studie sagt, ja, Moment mal, man fühlt sich ja dann geliebt, gebraucht, ne? Weil also es ist immer ein Sweet Spot zwischen absolutem Burnout, weil einen alle brauchen oder alle irgendwas von einem wollen oder alle immer fragen, wie soll ich das machen? Oder Mama oder Papa oder keine Ahnung, Chef, Teamleader, was auch immer, in welchem Kontext, ist natürlich der Grad zwischen ich kann nicht mehr, ihr könnt mich alle mal, zu niemand braucht mich, niemand will mich und niemand will was von mir wissen. Ne? Das dazwischen ist ja dann dieser Sweet Spot, von dem die sprechen. Genau. Ne? Dass man eben engagiert ist und im Leben steht, ist natürlich auch eine schöne Sache. Sehr gut, das hatte ich eben gar nicht so gesehen. Ich habe eben direkt so busy sein als Stress angesehen. Aber fangen wir doch dann genau mal an, das aufzudröseln. Es gibt gute Seiten, da sind sie. Ich fühle mich gebraucht, gesehen und bin mitten im Leben. Das ist jetzt eine gute Seite. Ja.
Und es zeigt ja auch, die Menschen sind neugierig. Ne? Sie möchten Dinge entdecken, sich selbst entfalten. Da steckt ja auch super viel Energie dahinter. So eine Autonomie entwickeln, da ist Energie dahin, auch so eine Sinnfindung zu haben. Also das ist auf jeden Fall gut. Was eher problematisch ist, ist, wenn man so eine Rastlosigkeit entwickelt, sich immer unruhig fühlt und immer denkt, ich muss jetzt was machen oder so. Ne? Und das kann natürlich in so einen chronischen Stress münden, so eine Dauerbeschäftigung. Und wir wissen, chronischer Stress, das assoziiert mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen, im schlimmsten Fall wirklich Herzinfarkt oder so. Es schwächt auch das Immunsystem. Es kann zu psychischen Erkrankungen führen, wie Depressionen, Angststörungen oder auch Burnout. Und gerade Menschen mit Burnout, das sind ja Menschen, die oft auch hohe Erwartungen haben. Das sind Menschen, die sehr so perfektionistisch sind, Einzelkämpfer, die Aufgaben so vielleicht auch ein bisschen so an sich reißen, sehr viel Verantwortung übernehmen, nicht Nein sagen können und auch so diese Anerkennung vielleicht auch von außen brauchen. Ne? Also es gibt natürlich auch Menschen, die kriegen Burnout natürlich auch aufgrund des Kontextes. Ne? Also wenn die in einem Unternehmen sind, was total mit Mobbing und so. Ne? Ich will das nicht sagen, dass also auf gar keinen Fall, das ist eine Schuldzuweisung oder so. Aber wenn man genauer guckt, da gibt es einfach auch so ein paar Merkmale, ne? Wie zum Beispiel so ein Perfektionismus.
Sprechen wir darüber gleich nochmal ausführlicher oder soll ich das jetzt? Ich frage sofort. Weil diese Bewertung, da muss ich natürlich auch immer dran denken. Zum Beispiel, reflexhaft stresst es mich zu putzen. Ich putze einfach nicht gerne. Aber ich kann genauso gut sagen, das ist meine Me-Time. Ich mache jetzt das Bad zu und höre mir einen schönen Podcast an oder höre mir ein neues Album von einem Musiker oder einer Musikerin an. Das wollte ich mal immer machen, in Ruhe ein Album durchhören von A bis Z. Ich mache es mir schön und putze in Ruhe mein Bad. Mal so richtig jede Fuge. Ja? Das heißt, ich könnte ja dieses To-Do von meiner wahnsinnig beschäftigten Liste, ja, von meinem beschäftigten Tag nehmen und das zur Me-Time ummünzen und dann ist es was völlig anderes. Oder ich kann sagen, ich werde das so achtsam machen, dass ich mich in einen meditativen Zustand putze. Geht ja auch. Also vieles ist Bewertungssache, oder?
Ja, Stress ist vor allen Dingen eine Bewertungssache. Wie nehmen wir das wahr? Deshalb sind in all diesen Definitionen immer diese subjektive Wahrnehmung. Also durch welche Linse sehen wir das? Oder auch zum Beispiel, um in diesem Putzbeispiel zu bleiben, wenn wir sagen, ich hasse das absolut, ne? Dann muss halt nicht jede Fuge sauber sein. Ne? Also ich habe schon auch Patienten gesagt, da habe ich gesagt, ja, Fenster putzen ist jetzt halt nicht die Sache. Das ist nicht wichtig. Ne? Und dass man dann sagt, okay, ich brauche das nicht so perfekt. Und dann kann man auch damit leben. Also man muss sich ja nicht quälen oder so. Oder man macht sich so einen Kontext, hört Musik oder so. Belohnung finde ich auch super als Motivator. Schränkt die Zeit auch ein, dann ist es auch okay.
Ja, und eben auch genau wie du gesagt hast, in diesem Kontext bin ich ja nicht einsam, wenn ich beschäftigt bin, weil ich Freunde habe.
Ja.
Ja, weil ich da zum Brunch eingeladen bin und dann will ich da zum Tennisturnier oder hier noch in den Garten der Freunde oder was auch immer. Dann kann ich es ja auch immer so bewerten. Ich habe jetzt keinen Stress, sondern das ist ja eine Fülle von sozialen Kontakten und von Freude und guten Stunden, die ich mit Menschen verbringe. Das heißt, ich habe keinen Sozialstress. Ne? Es gibt doch dieses Wort,
ja,
Sozialstress.
Ja, genau.
Sondern ich bin einfach gut eingebunden.
Ne? Ja, ich bin eingebunden und ich darf das machen. Ich habe mich dazu entschieden, das zu machen. Nicht, ich muss. Ja? Also immer, wenn ich muss, dann fängt es ja schon an, irgendwie so einen innerlichen Druck. Also zumindest, wenn ich das so höre, ich muss das machen, dann wird das stressig auch.
Ja, und ich muss mich weder mit Freunden treffen, noch muss ich jetzt permanent jede Fuge im Bad machen. Also genau, sehr gut. Dann schauen wir uns doch nochmal genauer an. Da gibt es in der Wissenschaft den Begriff Zeitarmut. Also
ja.
Was Zeitarmut ist, ne, wissen wahrscheinlich viele. So, wenn man montags schon denkt, oh Gott, wie soll ich das alles schaffen? Aber was ist denn der wissenschaftliche Begriff?
Die unterscheiden einmal in objektiver Zeitarmut und subjektive Zeitarmut. Also die objektive Zeitarmut ist, wenn man wirklich einen Mangel an frei verfügbaren Stunden hat, also wirklich wenig Freizeit hat, wenn man ja so einen Tag 10 bis 12 Stunden auf der Arbeit verbringt, dann ist einfach ja objektiv weniger Zeit da, um sich zu erholen. Und die subjektive Zeitarmut, das ist das Empfinden, viel zu tun zu haben und nicht genug Zeit dafür zu besitzen, etwas zu machen, was einen entspannt und dieses begleitende Gefühl von gehetzt sein. Also da haben wir wieder diese Wahrnehmung. Wie nehmen wir das eigentlich wahr? Und ich habe eine Studie mitgebracht von Dong und Sun. 2025 erschien sie im Journal of Happiness Studies. Und die wollten gucken, wie stehen objektive und subjektive Zeitarmut in Beziehung und auch den Zusammenhang zu Wohlbefinden. Und die haben 254 Probanden untersucht. Die sollten an 7 aufeinanderfolgenden Tagen Fragebögen ausfüllen zum Wohlbefinden, Zeitarmut. Also objektiv einmal, wie viel Zeit haben sie tatsächlich und subjektiv, wie ist dieses Gefühl für Zeitmangel zu haben und auch, was ich auch hier spannend finde, diese Qualität der Zeitnutzung. Also bin ich zum Beispiel im Flow-Zustand, wenn ich denn Zeit habe, ne? Wie nutze ich diese Zeit tatsächlich? Und jetzt wenig überraschend als Ergebnis kam heraus, je weniger Menschen tatsächlich Zeit zur Verfügung haben, desto mehr fühlen sie es auch, dass sie weniger Zeit haben. Aber was vor allen Dingen spannend ist, finde ich hier, es ist nicht nur so nicht wichtig, wie viele Stunden man hat, sondern vor allem, wie man diese Zeit erlebt. Also wie intensiv erlebe ich das? Bin ich zum Beispiel in einem Flow-Zustand, also dieser Sweet Spot, hast du ja eben gesagt, aus, es regt mich geistig an, ne? Aber ich bin trotzdem entspannt, also ich bin nicht im Hochstress oder so. Und wie ununterbrochen ist die Zeit? Also habe ich nur so ganz kleine 5-minütige Chunks oder erlebe ich also 20 Minuten, eine halbe Stunde, eine Stunde, das ist so meine Zeit. Und wie selbstbestimmt sind die Aktivitäten, die ich in dieser Zeit füllen kann? Und das gibt uns natürlich schon ganz viele Ideen, wie wir zum Beispiel unsere Zeit füllen können, damit wir nicht denken, da sind irgendwelche grauen Männer, die stehlen unsere Zeit. Ja.
Momo, ne? Ja. Das zitierst du auch immer wieder gerne.
Ich mag die Geschichte sehr.
Die unsere Zeit stehlen. Also gehen wir mal von einer Person aus, die uns gerade zuhört, die immer das Gefühl hat, immer beschäftigt zu sein, ja, immer im Stress zu sein. Also die eben nicht sagt, ich putze jetzt jede Fuge und entspanne mich dabei und das ist meine Me-Time, sondern es ist einfach Stress. Also viel, viel zu tun, vielleicht weite Wege mit dem Auto, weil man irgendwie weit draußen wohnt, man muss zum Einkaufen, schon allein das dauert 1,5 Stunden, weil man unterwegs ist oder, ja. Also wie kann ich jetzt damit umgehen oder wie kann ich vielleicht meine Situation verbessern? Weil wir haben ja über Wahrnehmung gesprochen.
Ja, ich würde erstmal sagen, die Person sollte auflisten, was stresst sie denn? Was nimmt sie denn als stressig wahr? Beispielsweise pendeln oder so, ne? Was könnte noch sein? Irgendwie, wenn sie abends nach Hause kommt oder so, dann muss noch das Katzenklo geputzt werden oder irgendwie sowas, ja? Also wirklich erstmal alle auflisten. Und dann so zu schauen, gibt es nicht doch irgendwelche Freiheitsgrade? Und ich finde auch, also wenn ich zum Beispiel, ich mag es gar nicht zu pendeln. Deshalb suche ich mir bewusst, wenn es geht, Orte, wo ich einfach nicht so Pendelwege habe. Weil das ist ja etwas, du weißt, jeden Tag kommt dieser Stress, ne? Und dann nervt es dich jeden Tag. Dann lieber kurzfristig, wenn es geht, eine Entscheidung treffen, ne? Umzug und so weiter. Das ist zwar schwierig, aber dann habe ich diesen Dauerstress nicht. Also so gucken, was kann ich denn wirklich verändern? Und gerade diese dauerhaften, diese wiederkehrenden Dinge, wie kann ich das verändern? Und dann so ähnlich, wie du das ja auch hattest, ja, was kann ich vielleicht verändern, damit es angenehmer wird? Also ich habe ja eine Katze, ja, und wenn ich das Katzenklo putze, ich habe vorher gedacht, das wird ja total nervig werden, aber wenn ich das Streu dann irgendwie so habe, dieses Katzenstreu, dann streiche ich das so glatt und für mich fühlt sich das an wie so ein Zen-Garten.
Oh, ich
finde das so, das entspannt mich so
sehr. Hast du eine kleine
Harke? Es gibt ja so eine Schippe, ja, und ich mache das dann immer so ganz glatt und ich denke, das ist wie so eine kleine Mini-Meditation und seitdem, ich liebe das wirklich, ja. Und früher dachte ich mir, oh Gott, was ist das ja? Aber gar nicht. Das war einfach so eine Wahrnehmung, die ich hatte. Also wie können wir uns das auch angenehm machen?
Und da ist ja auch wieder die Achtsamkeit, über die wir, wie gesagt, seit über 5 Jahren sprechen. Wenn ich achtsam hingucke, was stört mich, was sind meine Stressoren und damit dann arbeite und die dann entweder neu bewerte oder versuche zu vermeiden. Ne? Weil manche, also wir sind ja alle sehr, sehr unterschiedlich. Ja. Für den einen ist das ein Stressor, für den anderen etwas anderes. Ne, wie du sagst, vielleicht stört es andere Leute gar nicht, im Zug zu sitzen, weil sie da arbeiten können, weil sie da keiner nervt, weil sie da aus dem Fenster gucken können, Kaffee trinken, was auch immer Menschen so im Zug machen. Ja? Und die bewerten das als Me-Time. Ich bin lange gependelt, ne? Berlin-Köln. Und diese 4,5 Stunden, wenn die Bahn pünktlich war, waren oft sehr angenehm, weil ich konnte mich konzentrieren in dieser Zeit. Und fand es gar nicht quälend. Und Leute haben zu mir gesagt, oh Gott, du fährst zwischen Berlin und Köln hin und her, das ist ja schrecklich. Meine Bewertung war gar nicht schrecklich. Ja. Also da auch immer wieder achtsam sich selber reflektieren und sagen, was stresst mich und was stresst mich überhaupt nicht? Weil wir finden, glaube ich, alle auch Dinge, die, so wie du mit deinem Zen-Garten-Katzenklo, ja, was stresst mich halt einfach nicht.
Ja.
Voll gut. Machst du sowas auch in der Therapie manchmal?
Auf jeden Fall. Also Umbewertung ist eine ganz wichtige, ein Instrument, eine Intervention der kognitiven Verhaltenstherapie, dass wir so gucken, ja, da ist irgendwie so ein Auslöser, so, aber was ist die innere Bewertung? Was denken die PatientInnen? Und dann, das ist ja so eine Technik von Framing auch, wie können wir das anders betrachten? Da haben wir Übungen, dass wir sagen, ja, wie würden Sie das in einem Jahr betrachten? Oder wenn ein guter Tag irgendwie ist, wie würden Sie das so sehen? Wie würde eine alte Frau das sehen? Wie würden Sie das sehen, wenn Sie 70 sind oder so? Ne? Und dass wir ganz viele verschiedene Perspektiven haben, damit wir da so ein bisschen dran rütteln und dass die Menschen auch sehen, sie sind nicht so gefangen da drin. Das ist nicht die Wahrheit unbedingt, ne? Sondern gerade in diesem Moment nehmen sie das so wahr.
Was auch interessant ist, ist die gesellschaftliche Bewertung von Beschäftigtsein. Ne? Also in unterschiedlichen Kulturen, an unterschiedlichen Orten wird es anders wahrgenommen. Ne? Bei manchen ist es eine Auszeichnung, wie so eine Goldmedaille. Ich bin sehr beschäftigt, ich bin wichtig, es ist cool, es ist gut. Ne? Mhm. Und in manchen Kulturen ist es so, ey, warum hetzt du dich so?
Ja.
Mach doch 1, 2 Sachen weniger. Setz dich unter diesen Baum, atme ein, atme aus. Ne? Also es ist auch natürlich unser Umfeld, was da mit reinspielt.
Unbedingt. Ne? Und wie wir sozialisiert werden, ne? Wie wir erzogen werden, wie das da so reinspielt. Also wenn ich mir manchmal so angucke, was so ein Schulplan irgendwie so von Kindern ist, wie sie durchgetaktet einfach sind, ne? Das geben wir ja den Kindern irgendwie so mit und dass da so wenig Raum für Muße ist, irgendwie einfach nur so nichts zu machen irgendwie, ne? Und das können wir wirklich verändern auch. Das spielt eine Rolle, weil das verstärkt natürlich auch, wenn wir das so mitbekommen, hey, beschäftigt zu sein, viele Aktivitäten zu haben, das ist immer gut, ne? Das, was wir sagen, was ja psychische Gesundheit ausmacht, ist diese Flexibilität, dass ich nicht nur so auf einem verharre, dass ich denke, ich muss immer beschäftigt sein, nur dann bin ich irgendwie wertvoll oder so, sondern ich kann mal beschäftigt sein, dann bin ich eingebunden, habe Dinge, in die ich mich so gut einfühlen kann, wo ich engagiert bin, aber ich kann auch eine leere To-Do-Liste haben und in den Himmel starren, ja.
Ich habe eben gesagt, das ist gesellschaftlich und kulturell bedingt. Es gibt ja diese Hustle-Culture, ne?
Ja, das ist irgendwie dieses Hin- und Her-Rennen irgendwie so, ganz viele Dinge irgendwie abarbeiten wollen. Und dann auf der anderen Seite Menschen irgendwie dieses Quiet Quitting, ne? Dass sie irgendwie einerseits so sagen, ja, ich sehe das gar nicht mehr ein, mich in dieser Arbeit irgendwie da Überstunden irgendwie so zu machen oder so, ne? Und dann machen sie nur das Nötigste. Wir haben ja auch schon mal darüber gesprochen, dass Menschen da so innerlich aufgeben, weil die einfach keinen Sinn mehr darin finden. Ne? Und da finde ich es auch wichtig, wir hier in Achtsam sprechen ja viele auch über Werte. Wenn wir uns bewusst sind, was unsere Werte sind und das ist auf unserem Arbeitsplatz gar nicht irgendwie so reflektiert, was können wir denn verändern? Weil das macht uns natürlich nicht gesund, wenn wir da in diesem Kontext immer bleiben und total resigniert sind.
Was sind unsere Werte, ist ganz wichtig, auch beim Thema Beschäftigtsein und To-Do-Liste, weil vielleicht sind meine Werte gar nicht, ich nehme jetzt mal wieder ein ganz simples, plakatives Beispiel, ein Sixpack zu haben. Mhm. Vielleicht möchte ich das gar nicht. Ich denke, ich müsste das haben wollen, also müsste ich mich auf eine bestimmte Art verhalten. Keine Ahnung, Proteinshakes trinken, jeden Tag ins Fitnessstudio gehen, immer Crunches machen und so weiter. Aber das ist vielleicht überhaupt nicht mein Wert und das ist mir gar nicht wichtig und ich möchte eigentlich, keine Ahnung, Bäume pflanzen oder mit Kindern Mensch ärger dich nicht spielen. Aber ich denke, ich müsste diesem Bild irgendwie hinterherrennen. Und wenn ich da nicht achtsam hingucke, dann bin ich die ganze Zeit beschäftigt. Und das ist ja eigentlich das Worst-Case-Szenario mit Dingen, die ich gar nicht machen will.
Ja, und das geht so vielen Menschen so, ne? Also eine Übung, die wir gerne auch in der Therapie mitgeben, ist, da gibt es ja so viele Möglichkeiten. Ihr könnt mal Werte googeln irgendwie so. Oder es gibt auch Karten mittlerweile, dass man so guckt, wie wichtig ist mir ein bestimmter Wert? Gesundheit, Naturverbundenheit, Familie oder so. Und dann mal bewerten, ne, von 1 bis 10, wie wichtig ist mir das? Und dann nochmal bewerten, wie viel habe ich das in der letzten Woche gemacht? Also wenn ich dann irgendwie, ja, mich da ins Fitnessstudio getrieben habe, weil es um mein Äußeres irgendwie so geht und ich verspringe Stunden damit, aber es ist mir eigentlich gar nicht so wichtig. Ne? Ich habe schon ganz viele Aha-Momente mit Patientinnen erlebt. Ja, ich sage so, krass, wie viel Zeit sie dafür aufwenden oder wie wenig Zeit sie für etwas aufwenden, was ihnen eigentlich so bedeutsam ist.
Und woraus sie dann Kraft schöpfen oder wir alle, ne? Wir haben ja auch Tankstellen, Energietankstelle und Energieräuber. Ja. Und wenn ich die ganze Zeit irgendwas mache, weil ich denke, ich müsste es machen, aus irgendeinem Grund, vielleicht weil auch die Gesellschaft mir das sagt oder die Familie oder die Nachbarn oder, ne? Die Kultur, in der wir sind, wir haben ja eben über Hustle Culture gesprochen, ne? Wenn also alle einem sagen, je beschäftigter du bist, desto wertvoller bist du, dann mache ich das natürlich, ohne das eben in Frage zu stellen. Womöglich. Mhm. Also kann sein. Aber es kann mir persönlich ja auch, du hast es eben schon ganz kurz angedeutet, helfen, busy zu sein, ne? Wenn ich zum Beispiel meine Gefühle nicht fühlen will oder so.
Ja, es stimmt. Es gibt natürlich die Möglichkeit, durch dieses immer mache ich was anderes, Dinge zu verdrängen, zu vermeiden, ne? Flucht vor unangenehmen Gefühlen oder auch vor existenziellen Fragen. Wenn ich die ganze Zeit beschäftigt und abgelenkt bin, muss ich ja nicht hinschauen, ne? Was ist der Sinn des Lebens? Also wir haben jetzt ganz positiv über Werte gesprochen, aber es gibt manche Menschen, denen macht das Angst, ja, weil sie erstmal gar nicht wissen, was ihre Werte sind. Und das ist bei diesen ganzen Sachen, die wir so bei Vermeidung, kurzfristig hilft es uns, aber langfristig ist es halt nicht gut. Dann irren wir wie in so einem Wald herum und wissen eigentlich gar nicht, wo wir hinlaufen.
Also achtsam können wir durchatmen, natürlich, das machen wir ja hier in Achtsam seit, wie gesagt, über 5 Jahren. Und hingucken, warum bin ich beschäftigt? Mhm. Warum bin ich über die Maßen beschäftigt und im Stress? Laufe ich vor mir selber weg vielleicht? Das könnte eine Erklärung sein.
Und wie zeigt sich das eigentlich, wenn ich beschäftigt bin? Wie zeigt sich das körperlich im Denken oder im Fühlen? Also ich merke, oder was ist gute beschäftigt sein und wann kippt das und wann wird es schlecht oder anstrengend? Ne? Wie zeigt sich das? Also bei mir, wenn ich merke, ich bin sehr beschäftigt und busy, dann rasen meine Gedanken so. Ich habe das Gefühl, das sind so wie 4, 5 Autobahnspuren. Dann weiß ich, okay, stopp, das geht in so eine Richtung, es ist gerade zu viel. Ne? Aber es ist bei jedem wirklich individuell und das eine Lieblingsübung, mit dem Journal rauspacken, das mal aufschreiben. Ne? Wo zeigt sich das bei mir? Im Körper, gedanklich, im Verhalten, emotional. Ne? Und auch eine spannende Frage, welche Modelle hatte ich denn in meiner Biografie? Also waren meine Eltern besonders beschäftigt oder haben die das bestimmt irgendwie, wenn ich sehr viel zu tun hatte, ne, haben die das gelobt und wenn ich nichts gemacht habe, so sitzt nicht so doof rum oder so, ne, das kann auch nochmal helfen, das wird uns ja alles mitgegeben und auch mal so ein Brainstorming machen, wenn ich zum Beispiel an das Wort Ausruhen denke, was kommt mir da, ist es erholsam, unbekümmert, heilsam oder irgendwie schwach, schuldig, unfähig, egozentrisch oder so. Ne? Also was verbinde ich eigentlich mit diesem Wort ausruhen, nichts tun versus beschäftigt sein?
Jetzt können wir von uns selber ja auch sagen, dass wir beide sehr gerne beschäftigt sind, weil ich habe schon gesagt, wir haben ja auch eine Folge mal über Scanner-Persönlichkeiten gemacht und wir haben gemerkt, oh, schuldig, weil wir immer irgendwie ne, einen Podcast oder dies oder das oder noch ein Buch schreiben oder hier noch irgendwie ein Paper in deinem Fall ne, oder noch einen Job annehmen, der, wo ich irgendwas moderiere und so weiter. Ne? Also wir sind ja sehr schnell im Ja sagen, weil wir es auch interessant finden.
Ja.
Und dann sind wir sehr beschäftigt und sind so holla die Waldfee. Jetzt sind wir aber sehr beschäftigt gewesen diese Woche, weil wir 6-mal Ja gesagt haben, obwohl wir vielleicht hätten einmal Nein sagen sollen. Also ne, da ist auch immer wieder unsere Achtsamkeit auch gefragt und von vielen anderen Menschen, die einfach auch gerne machen, was sie machen. Ne?
Ja, ne? Also mir hat es geholfen, als ich dann gemerkt habe, ich habe dann doch zu oft Ja gesagt, dass ich mir vorstelle, okay, es ist ja so, es ist unendlich. Es gibt so viele Projekte, die man machen kann, aber die Energie und die Aufmerksamkeit sind wirklich begrenzt. Es ist manchmal auch sehr schmerzhaft, das irgendwie so realisieren zu müssen. Aber ich frage mich manchmal, okay, wenn mein Energielevel sehr, sehr low ist, also sehr, sehr niedrig, würde ich trotzdem dann Ja sagen zu dieser Sache? Und dadurch filtert sich dann doch einiges aus. Und so mit dieser Linse gucke ich drauf, weil es gab schon Zeiten, da habe ich wirklich zu oft Ja gesagt. Und dann ist man ja auch irgendwie müde und geht dann trotzdem hin. Ne? Also so Absagen, das finde ich dann auch schwierig irgendwie. Ne? Und dann frage ich mich in Zukunft jetzt auch, oder so mache ich es, angenommen, ich habe so einen Tag, ich bin krank oder so, ist es mir so wichtig, dass ich trotzdem da sein könnte, wenn ich müde bin oder so. Ne? Und ja, da fällt die Hälfte raus und die andere Hälfte, mit der kann ich ganz gut sein.
Da hast du dann achtsam auch deine Intuition gestärkt.
Ja.
Das ist ja schon auch dieses in sich reinfühlen. Mhm. Würde ich das unbedingt auf jeden Fall machen wollen oder ist das jetzt nur ein schnelles Ja?
Ja.
Ein unachtsames Ja, erstmal kurz ne, durchatmen, in sich horchen, vielleicht meditieren
ja.
Und, oder eine Nacht drüber schlafen.
Auf jeden Fall.
Nicht sofort Ja sagen, ja. Sondern erstmal warten. Und da eben also Achtsamkeit, wie bei so vielen Themen, die wir hier besprochen haben in den letzten Jahren und jetzt auch, ist eben Achtsamkeit wichtig, wenn es um das Thema beschäftigt sein oder zu beschäftigt sein geht. Ne?
Also ich finde wirklich, das ist das Antidot irgendwie. Also das ist das Gegengift oder das Mittel dafür. Ne? Achtsamkeit bedeutet ja, dass wir diese Fähigkeit kultivieren, wahrzunehmen, was passiert in diesem gegenwärtigen Moment in uns und um uns herum. Ne? Also es gibt so andere Definitionen, zum Beispiel von John Kabat-Zinn, der sagt, das ist eine Form von Aufmerksamkeit, eine bestimmte Form, die absichtsvoll ist im gegenwärtigen Moment und nicht wertend. Und wenn wir bei uns sind, im Kontakt mit uns, ja, und zum Beispiel spüre ich da nicht so, ja, okay, aber wenn ich jetzt müde wäre oder so, dann spüre ich wirklich im Körper, nee, da sträubt sich da irgendwie alles, dann sage ich nein, dann kann ich eine bessere Entscheidung fällen. Oder als Metapher, das habe ich tatsächlich auch in der Praxis, das ist so eine Wasserflasche, die ist gefüllt mit Wasser, aber auch mit Sand. Wenn ich das so hin und her schüttle, dann ist ja alles ganz wirr. Ne? Und ich habe eine andere Wasserflasche, auch mit Sand und Wasser gefüllt und dann steht da hinten dann Achtsamkeit. Und wenn sich der Sand absetzt, dann können wir ja ganz klar sehen und lesen. Und so ist es auch mit der Achtsamkeit. Wenn wir gesammelt sind im gegenwärtigen Moment, dann sehen wir die Dinge klarer, dann können wir bessere Entscheidungen für uns fällen und dann gehen wir nicht in so eine giftige Business-Beschäftigung.
Da hast du auch eine Studie mitgebracht.
Ja, ich habe eine Studie allgemein zur Achtsamkeit von Kuri et al. 2015. Die hat MBSR untersucht. MBSR, Mindfulness-Based Stress Reduction, das ist ja ein sehr beforschtes Programm, wo Achtsamkeit vermittelt wird. Das wird über 8 Wochen vermittelt. Hier in dieser Studie bei Menschen ohne psychische und körperliche Erkrankungen. Und da wurden 29 Studien mit eingeschlossen, mit gesunden Probanden, also über 2600 ProbandInnen. Und da zeigte sich, im Vorher- und Nachher-Vergleich und auch im Vergleich mit Kontrollgruppen, dass es signifikante Effekte gab. Einmal konnte MBSR Stress reduzieren und es gab auch moderate Effekte in Bezug auf Angst, Depression, aber auch eine deutliche Verbesserung der Lebensqualität sowie auch geringere Effekte für Burnout und auch im Follow-up, also auch 19 Wochen danach waren die Effekte stabil. Also das ist einmal für Menschen, die keine psychischen Erkrankungen haben oder körperliche Erkrankungen. Es gibt auch Studien, die zeigen, bei Menschen mit psychischen Erkrankungen, das ist eine Studie von Goldberg et al. Und das ist ein systematisches Review. Das heißt, hier werden Meta-Analysen zusammengefasst. Das heißt, man muss sich mal, Meta-Analysen fassen ja wiederum Studien zusammen.
Wie die Zusammenfassung viele, von der Zusammenfassung.
Das ist die Zusammenfassung quasi. Von der Zusammenfassung, wie viele Studien es einfach mittlerweile Wahnsinn. Zur Achtsamkeit gibt. 44 Meta-Analysen wurden da zusammengefasst. Wenn man das runterbricht, das sind über 30.000 TeilnehmerInnen. Ja? Also qualitativ hochwertige Studien zu Menschen, die Angststörungen haben, Depressionen oder auch Schmerzstörungen. Und auch da zeigte sich, diese achtsamkeitsbasierten Verfahren kann über eine Vielzahl von Populationen, also Alter, Geschlecht und so weiter, ne, und Problemen, also ob Angststörungen, Schmerzstörungen und so weiter, sind überlegen gegenüber den Kontrollbedingungen. Das heißt, Achtsamkeit hat so ein transdiagnostisches Potenzial. Es hilft nicht nur bei rezidivierenden depressiven Störungen zum Beispiel, sondern auch bei anderen Problemen. Und das ist schon transdiagnostisch. Also über die, also die Diagnose hinaus, sondern dass es helfen kann. Und das ist eigentlich, es ist krass, weil man, also wir sprechen hier, wir sind ja Achtsamkeitsfreundinnen, ja, aber es gibt auch immer Menschen, die sind doch sehr skeptisch. Und wenn wir uns die Studienlage angucken, es ist ziemlich klar.
Also du wirfst einen Stein ins Wasser auf den Ort, wo quasi die Diagnose ist. Aber der Stein macht ja noch Wellen oben auf dem Wasser und geht in Dinge rein, die man vielleicht gar nicht auf dem Schirm hat.
Ja, ganz ursprünglich wurde ja MBSR angewendet bei Menschen, die Stress haben oder auch chronischen Schmerz. Und erst später hat man dann geguckt, naja, auch bei wiederkehrenden Depressionen, da spielt ja eine ganz große Rolle, dass diese Menschen grübeln, also immer wieder negative Gedanken haben, die sie wiederkauen. So. Und da kann das halt helfen. Ne? Und ja.
Ich habe irgendwann mal den Spruch, ich bin der einzige Denker in meinem Universum gelesen. Das finde ich immer so schön, weil wir können ja gucken, wie denke ich über meinen Stress, über mein Beschäftigtsein, über die Tätigkeiten, die ich jeden Tag mache. Wie viel Stress lege ich da selber rein durch meine Gedankenbewertungen und so weiter. Du hast eben auch gesagt, wie bewerte ich denn aber auch das Ausruhen? Das ist ganz interessant. Da will ich auch noch mal ganz kurz drauf zu sprechen kommen. Weil wenn ich der Meinung bin, vielleicht von meiner Mutter, von meinem Vater, Oma, Opa, wie auch immer, dass Ausruhen moralisch verwerflich ist, ne? Dann kann mir dieser Gedanke, dieser Glaubenssatz, diese Annahme, kann mich ja krank machen und in den Burnout führen.
Ja, Menschen, also zum Ausruhen, da gehört ja zum Beispiel auch Selbstfürsorge dabei und ich sehe das immer wieder. Also eigentlich müssten wir ja logisch wissen, wenn man krank ist, dann legt man sich hin, tut sich was Gutes, ja. Aber auch bei psychischen Erkrankungen, Selbstfürsorge ist für viele Menschen echt schwierig. Also Ausruhen bedeutet ja nicht nur, sich ins Bett zu legen. Das kann auch bedeuten, im Wald spazieren zu gehen oder so. Aber Menschen tun sich schwer. Da kommen immer wieder so echt krasse Sätze wie, nee, aber ich bin dann faul oder irgendwie andere werden mich verurteilen oder so, ne? Ich muss schneller gesund werden oder so. Richtige so Antreiber-Pusher-Sätze. Die kommen natürlich von irgendwoher, sei es gesellschaftlich oder auch aus der Biografie. Ne?
Und dann ist da Scham und Schuld dafür, dass man krank ist, dafür, dass man sich ausruhen muss, ja oft. Ne? Also, ne? Weil man hat sich das ja nicht ausgesucht. Im Gegenteil, man hat ja immer gearbeitet und das hat einen womöglich dann dahin gebracht, dass der Körper sagt, ich kann nicht mehr. Ja. Und dann liegt man und hat Scham und Schuld, was wiederum ja auch das Immunsystem schwächt und das hilft ja dann auch nicht beim Heilen.
Ja.
Du hast einen Buchtipp auch mitgebracht, die Kunst des Ausruhens. Das heißt, wir können auch als Menschen alle so ein bisschen Ausruhen wieder lernen.
Ja, also das Buch ist von Claudia Hammett, erschien im Dumont Verlag. Und der Ausgangspunkt für dieses Buch, fand ich sehr spannend, war eine Untersuchung, wo über 18.000 Menschen befragt wurden aus 135 Ländern zu diesem Thema, was bedeutet eigentlich Ausruhen? Ne? Also die haben Fragebögen erhalten, die wurden gefragt, wie viel ruhen sie sich eigentlich aus und was machen sie denn im Idealfall? Ne? Da wurde auch geguckt, wie ist ihre Persönlichkeit, wie hängt das mit Wohlbefinden zusammen und so. Und die Autorin hat dann diese Top 10 Aktivitäten, die dann in dieser Befragung drin waren, genommen und in ihrem Buch noch genauer erklärt. Und was ich fand mehrere Sachen spannend. Die eine Sache ist, unter diesen Top 10 Aktivitäten wurde zum Beispiel nicht genannt, Zeit mit Freunden und Familie zu verbringen.
Wurde gar nicht genannt.
In den Top 10 wurde das nicht genannt. Und das ist ja erstmal, wir wissen aus der positiven Psychologie, das ist ja total wichtig, in Gemeinschaft zu sein. Aber sie schreibt da drin, es ist vielleicht trotzdem nicht das Erholsamste. Also wenn wir die Wahl haben, ja, dann...
Vor allem mit der Familie womöglich.
Ja, es ist zwar schön irgendwie so, ne, und es ist wichtig auch, ne, aber es ist nicht das Erholsamste. Zu den erholsamsten Dingen, ja, nennt sie Achtsamkeit, Fernsehen, Tagträumen, ein Bad nehmen, langer Spaziergang, nichts Besonderes tun, Musik hören, auch alleine sein, Zeit in der Natur verbringen und auf Top 1 lesen. Ja.
Ach,
Genau.
Das ist ja toll.
Ja.
Schön.
Und ich habe jetzt hier nochmal so zwei Sachen rausgesucht, zum Beispiel dieses Alleinsein, das ist natürlich wichtig, nicht gleichzusetzen mit Einsamkeit, ja, weil Einsamkeit, das macht tatsächlich krank, aber dieses, wenn wir uns das selbst aussuchen können, ne, dann sind Menschen auch gerne mal für sich, auch Menschen, die sehr extrovertiert sind, brauchen hin und wieder mal Zeit für sich allein, ne, und ich fand es auch spannend, so auf Platz 1 lesen, da hat sie so geschrieben, naja, was ist denn daran so entspannt? Wir können ja in unserem eigenen Tempo lesen, wir wählen selbst aus, was wir lesen und jeder hat eine eigene Art und Weise, wie er oder sie auch liest. Also wir haben unsere eigene Stimme, wir können uns das unterschiedlich ausmalen und es ist tatsächlich eine Aktivität, wo wir gut in den Flow-Zustand kommen, ne? Weil unser Gehirn schaltet sich ja nicht komplett ab, wenn wir lesen. Es ist ein bisschen angeregt, aber es ist auch nicht zu kompliziert und da wird das Default Mode Network angeregt. Das ist so eine Gruppe von Gehirnarealen, die immer so ein bisschen so im Hintergrund arbeitet, ne? Aber ein guter Ausgangspunkt, um auch Tagträume so zu haben oder so. Und das wird als sehr erholsam erlebt.
Wir sagen ja immer schon hier in unseren Folgen, dass wir beide so abnörden und gerne lesen und Fachbücher lesen und so weiter. Deswegen denke ich gerade daran beim Lesen. Für mich ist das gar nicht so entspannt. Ich liebe Lesen und ich lese viel und gerne, aber ich finde es null entspannend, weil wenn ich irgendwelche spannenden Studien finde oder irgendwelche Erkenntnisse, die wir noch nicht besprochen haben oder so, dann schreibe ich dir sofort, dann denke ich sofort, dann schicke ich dir ein Foto oder irgendwas und sage, darüber müssen wir eine Folge machen. Und dann bin ich in Arbeitsmodus quasi, was nicht schlimm ist, weil ich mache das ja hier total gerne. Also ich liebe das ja, mit dir über Achtsamkeit zu sprechen. Nichtsdestotrotz ist es keine entspannende Tätigkeit. Ja. Also ich am Samstagmorgen mit einem Kaffee im Bett meine Fachliteratur zu lesen, ist tatsächlich, ich liebe das trotzdem, komme ich aber nicht in diesen, wie heißt der, Default-Mode-Network-System in diesen Zustand, glaube ich, weil ich dann doch mehr arbeite mit dem Gehirn dann. Und ich habe aber schon probiert, Romane zu lesen. Das funktioniert bei mir auch nicht, weil es interessiert mich nicht, wie die Geschichte ausgeht. Ich möchte lieber noch eine coole Studie zum Thema Achtsamkeit finden. Deswegen lustig. Aber ich kann das, das ist ja absolut nachvollziehbar. Wie schön das aber ist, dass viele Leute beim Lesen ausruhen.
So schön, ne?
Ja.
Also, aber es gibt ja ne, also noch 10 andere Sachen. Also ich fand das wirklich sehr anregend. Oder also zum Beispiel ein Bad nehmen. Ich kann damit voll, ich liebe es zu baden.
Hier, ich auch.
Ja, genau.
Total und Natur und
ja,
so.
Ja.
Schön. Also wir können auch da wieder achtsam hingucken, warum bin ich so busy? Warum bin ich so beschäftigt? Muss ich das wirklich alles machen, so wie du ganz am Anfang der Folge gesagt hast? Gehört das zu mir? Mhm. Das finde ich ist eine ganz wichtige Frage, weil oft tragen Leute Dinge an uns ran. Hilf mir mal am Wochenende beim Umzug. Muss ich das wirklich machen? Gehört das wirklich zu mir, mein wohlverdientes Wochenende Kisten schleppen zu verbringen? Oder möchte ich nicht bitte doch lieber im Wald spazieren gehen oder? Ne? Also immer wieder achtsam gucken, gehört das zu mir? Dann kann ich das umdeuten, kann ich kochen, putzen, was auch immer wir so alle so tagtäglich zu tun haben, nicht mir eine andere Geschichte drüber erzählen. Ne? Mhm. Ich gehe zum Beispiel wahnsinnig gerne Lebensmittel übrigens einkaufen. Ja. Weil ich immer denke, oh, will ich dieses Obst oder will ich das? Will ich das kochen? Das zum Beispiel ist auch eine Entspannung für mich, wo andere wahrscheinlich sagen, Horror, das ist das Schlimmste. Also wie kann ich es bewerten? Mhm. Und dann, wie kann ich lernen, auszuruhen und welche Praktiken vielleicht des Ausruhens können mir da helfen?
Genau.
Also das wäre vielleicht so ein Toolkit, um das heute zusammenzufassen. Ja. Eine Art, eine Möglichkeit. Du hast eine Übung mitgebracht. Worum geht's denn da?
Das ist eine Meditation. Wenn wir uns beschäftigt fühlen, dann können wir die alle üben gemeinsam, um wieder in den Moment zurückzukehren.
Also es ist im Grunde eine Entspannungsübung?
Es ist ja so eine ganz klassische Achtsamkeitsübung, wo wir uns einfach mit dem Atem zurückholen in den gegenwärtigen Moment. Genau.
Wie schön. Und das ist ja eben, du hast es gesagt, die Studien, die Meta-Meta-Studien, die Metastudien der Metastudien haben es gesagt, dass Achtsamkeit auf jeden Fall ein wichtiger Schlüssel ist. Deswegen, wie immer, danke für eure Zeit, dass ihr eure Zeit mit uns verbracht habt. Danke, dass ihr euch auf den Weg macht, für euch loszugehen und zu gucken, wo kann ich den Hebel ansetzen, um achtsamer im Alltag zu sein. Vielleicht genießen wir es auch, beschäftigt zu sein. Dann ist es auch völlig in Ordnung. Dann ist es total gut und macht Spaß und ist auch eine Kraft und eine Energie, die vielleicht gerade im Leben wichtig ist und gut und hilfreich. Deswegen, man muss jetzt auch nicht unbedingt sich entspannen, wenn man gerade in einer Lebensphase ist, wo man sagt, ich will das aber, mir macht das Freude. Ne? Also jeder nimmt sich wie immer, wie von einem Buffet, was ihn interessiert und wo er oder sie gerade in Resonanz geht. Dann sage ich zu euch danke, zu dir natürlich danke, auch für die schöne Übung, auf die ich mich jetzt schon freue. Und
Thank you. Dies ist eine geleitete Meditation für Momente, in denen du dich rastlos fühlst. Nimm nun eine bequeme, aufrechte Sitzposition ein. Durch diese stabile Position hilfst du deinem Geist und deinem Körper, zur Ruhe zu kommen. Wenn du magst, kannst du deine Augen schließen oder deine Augen leicht geöffnet lassen und den Blick circa einen Meter von dir auf dem Boden ruhen lassen. Gönne deinen Augen eine wohlverdiente Auszeit. Solltest du wahrnehmen, dass deine Aufmerksamkeit während der Übung woanders hinwandert, nimm dies mit einem umarmenden Lächeln wahr. Das ist ganz normal. Allein die Tatsache, dass du es wahrnehmen kannst, zeigt schon, wie weit du mit der Übung bist. Freu dich also darüber. Einatmend bin ich mir bewusst, dass ich gerade einatme. Ausatmend bin ich mir bewusst, dass ich gerade ausatme. Mit jeder Ein- und Ausatmung kommst du noch mehr im gegenwärtigen Moment an. Einatmend nehme ich meinen Körper wahr. Ausatmend sorge ich für meinen Körper und entspanne ihn. Einatmend nehme ich meine Gedanken wahr. Ausatmend erinnere ich mich daran, dass Gedanken kommen und gehen. Einatmend nehme ich wahr, welche Auswirkungen das Beschäftigtsein auf meinen Körper und Geist haben. In solchen Situationen fühlt es sich oft wie ein gewaltiger Sturm an. Ausatmend erinnere ich mich daran, dass ganz tief im Innern von mir ein ruhiger, stabiler Kern ist. Mit diesem Anteil verbinde ich mich. Mit jeder Ein- und Ausatmung strahlt die Ruhe noch weiter aus. Einatmend beruhige ich meinen Körper und Geist. Ausatmend verankere ich mich im gegenwärtigen Moment und komme in Kontakt mit der Klarheit und dem Frieden in mir. Einatmend weiß ich, dass ich gerade einatme. Ausatmend weiß ich, dass ich gerade ausatme. Nun kommen wir langsam zum Ende der Übung. Nimm noch einmal 3 tiefe, bewusste Atemzüge. Auch im Alltag kannst du dich mit deiner Atmung immer wieder in den gegenwärtigen Moment bringen. Ich wünsche dir viel Freude beim Üben.
Deutschlandfunk Nova. Achtsam. Jeden Mittwoch neu in der Deutschlandfunk-App. Dein deine Podcasts.